Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 20. Mai 2013 zum Thema Ist Humor ein Mittel zur Subversion? Vortragende sind Balduin Sulzer, Komponist, Musikkritiker, Zisterzienser Chorherr und Norbert Strawöger, Flötist, Autor, Dozent. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich außerordentlich, dass am Pfingstmontagabend so viele gekommen sind, dieses Wochenende humorvoll zu beenden. Heißen Sie meine Gäste ganz ungewöhnlich alt und jung, aber sehr seelenverwandte Menschen, außergewöhnliche, wie ich meine, herzlich willkommen. Balduin Sulzer und Norbert Strawöger. Ich werde Sie nachher genauer noch vorstellen. Ich sehe, dass einige Leute neu sind im Kepler Salon. Ich nehme jetzt zumindest an. Ein paar kurze Erklärungen. Sie können jederzeit an der Gastronomie-Kanzel etwas zu trinken holen. Den ganzen Salonabend. Auch jetzt natürlich noch. Wir haben hinten auf diesem kleinen Tisch haben wir ein Gästebuch, wenn Sie sich bitte dort eintragen möchten, Anregungen, Kritik etc., aber auch für Anmeldung für den Newsletter oder das Programm zugesendet bekommen und so weiter. Diese Dinge können Sie dort deponieren. Dann, Sie sehen, wir sind verkabelt, das heißt, wir werden diesen Abend ebenso aufzeichnen wie alle vorhergehenden Kepler Salon und die können Sie auch im Internet bis heute alles nachhören. Wenn Sie anschließend Fragen oder einen Beitrag zur Diskussion leisten möchten, geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie auf das Mikro, die zwei Damen, die heute Dienst machen, Carina und Martina, werden Ihnen dann das Mikro reichen, damit auch Ihre Fragen gehört werden. Also ganz einfach. Wir haben heute auch noch das Fernsehen bei uns, und zwar das Dorf-TV an der Kamera. Ein Freund des Kepler Salon, ein Mitglied. Herzlichen Dank, Heinz. Ja, dann, was gibt es noch? Wenn Sie Mitglied im Verein Freunde Kepler Salon werden möchten, wir haben Anmeldeformulare aufliegen. Es würde uns freuen, wenn Sie uns unterstützen. Ja, ist Humor ein Mittel zur Subversion? Balduin Sulzer und Norbert Strawöger werden heute darüber berichten, diskutieren aus ihrem Leben, aus ihrer Erfahrung. Ich stelle mal vor, Balduin Sulzer braucht man fast nicht mehr vorstellen. Ich glaube, in den letzten Jahren wurde so viel über ihn geschrieben. Auch ein Buch, auf das ich dann nachher noch näher eingehen möchte. Also Balduin Sulzer ist geboren 1932, ist Komponist, Zisterzienser, Chorherr im Stift Willering, Rezensent, Chorleiter und Organist. Und war von 1981 bis 1986 Domkapellmeister am Mariendom. Als Lehrer am Linzer Musikgymnasium gehörte unter anderem Franz Welser Möst zu seinen Schülern. Sulzers Werkverzeichnis umfasst mittlerweile über 400 Titel, darunter 3 Opern und 8 Symphonien. Das Ehrenmitglied des Linzer Landestheaters hat auch die Einlassmusiken für das neue Musiktheater am Volksgarten komponiert. Er hat sehr viele Ehrungen erhalten. Er ist wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein außergewöhnlich humorvoller Mensch. Herzlich willkommen.
Subversiv. Ein subversiver
Mensch. Ja, ein subversiver Mensch. Okay, das werden wir dann noch klären, ob das auch stimmt. Ja, Norbert Strawöger ist geboren 1971, ist spielender, lehrender, schreibender, gestaltender Musiker. Wien, Graz, Göteborg, Amsterdam waren die Hauptstädte seiner flötistischen Ausbildung. sind wir froh, dass er wieder nach Österreich zurückgekommen ist. Auf alten und modernen Flöteninstrumenten spielt er alte und neue Musik und beschäftigt sich zunehmend auch mit Improvisation. Straböger ist Autor von Rezensionen, Kolumnen, Libretti, Essays. 2010 erschien sein Buch über den Komponisten Baldwin Sulzer, das mit dem Ö1 Basiccio-Preis ausgezeichnet wurde. Das ist dieses Buch, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es beginnt gleich köstlich. Ich habe schallend lachen müssen beim ersten Zitat, was ich gelesen habe. Und zwischendurch geht es auch so weiter lustig. Aber natürlich sehr viele Fakten und das ganze Leben Baldwin Sulzers festgehalten von aus mehreren Sichten. Sehr spannend. Ja, Norbert Traböger führt auch... da will er was vergessen. Er ist auch Gastdozent an der Anton Bruckner Privatuniversität und er lehrt an der Musikschule in Wels. Er führt seine monatlichen Hörensagengespräche auf DorfTV und kuratiert unterschiedliche Musik- und Literaturreihen, ist Mitglied des Musiktheaterkollektivs Die Piloten, kannte ich noch gar nicht. Zuletzt fand seine Ausstellung Keine Kunst in der Welser Galerie Forum beachtliche Resonanz. Und was Sie wahrscheinlich noch nicht wissen, das darf ich Ihnen heute verraten, er ist auch Geschäftsführer des Kepler Salon für Programm und Organisatorin zuständig. Für diesen Programmabend war er noch nicht zuständig, aber ich freue mich sehr, dass ich sozusagen quasi die oberste Leitung heute als Gast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Traböger. Ja, ist Humor ein Mittel zur Subversion? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wer fängt an? Ihr habt euch ja ein bisschen vorbereitet
gemeint. Das ganze Leben lang,
ja? Ja, okay. Also ab jetzt übergebe ich euch das Mikro. Bitte.
Du hast gesagt, du bist ein subversiver Mensch. Oder? Wenn du humorvoll bist, bist du subversiv?
Naja, ich hab's drunter gelesen. Also, ich bin ja gerade dabei, auch meinen Horizont zu erweitern. Und ich weiß jetzt das mit Sicherheit, also, dass ich zu den Subversionisten einzurechnen bin.
Mhm. Ja. Ich muss ja zugeben, diese Fragestellung habe ich irgendwie uns eingebrockt. Da müssen wir sozusagen die Begriffe einmal erklären. Ich bin heute sozusagen wieder mal vom Duden enttäuscht worden. Weil ich habe nur mal nachgeschaut, was Subversion laut Duden überhaupt heißt. Meist im Verborgenen betriebene, auf den Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung zielende Tätigkeit.
Stimmt das?
Das stimmt sicher in einem bestimmten Bereich, aber ich glaube, zu diesen Menschen, sozusagen, die in dieser Hinsicht tätig sind, zählen wir nicht, oder?
Ja, Umsturz, wenn du Umsturz sagst, ich habe meinen letzten Umsturz gestern gehabt, also man hat mich, da bin ich mit großer Eile durch einen Regenguss zu meinem Auto gerannt und habe dann ein bisschen gar gebremst und es hat sich so ergeben, dass das übrig geblieben ist. Und dann bei den Zehen hat es auch noch irgendwas, aber das habe ich noch nicht genau überprüfen lassen. Also nur soweit zum Wort Umsturz. Also es ist jedenfalls alltäglich sozusagen, es ist immer greifbar vorhanden.
Mhm. Glaubst du, dass Humor sozusagen ein Mittel, warum man das in den Sinn gekommen ist, ist sozusagen mal vor allem als eine pädagogische, als Lehrertätigkeit. Braucht man als Lehrer Humor, um subversiv irgendwie was an die Schülerinnen und Schüler zu bringen?
Also ich glaube, Humor ist jedenfalls gut, wenn man hat. Man muss, also ich zähle unter Humor auch, dass man das, was man nicht hören soll oder nicht wirklich, dass man die Kraft hat, nicht hinzuhören auf das, was manchmal an Eigenartigkeiten und an Subversionen, die seitens der Schüler auch möglich sind. Es sind sicher viele Lehrer unter Ihnen, also die das auch schon erlebt haben, also dass subversive Tätigkeiten von Seiten der Schüler bewusst oder unbewusst also durchaus möglich sind. Und ich habe mir aber jedes Mal eigentlich nicht entsetzt drüber, sondern ich habe das so aufgefasst, dass durch die subversive Tätigkeit, ich sehe da einige Schüler, ehemalige von mir, also die können ruhig nachdenken, was sie angestellt haben. Aber die subversive Tätigkeit dieser Schüler, die habe ich eher als Spannungsbringer aufgefasst. Nämlich, wenn das Ganze immer nur so abläuft, also nichts Besonderes los, es stimmt einfach alles. Also da kann man die Schule sicher zusperren, also nach einem halben Jahr oder am Schulschluss. Es ist keine Notwendigkeit mehr da, also das nächste Jahr weiterzumachen, weil die Spannung fehlt. Also ich glaube mit Sicherheit, also dass das Spannungselement also von ganz großer Wichtigkeit ist im pädagogischen Tun. Und ich war jedenfalls immer froh, also wenn ich ein paar Grätzen in der Schule gehabt habe, und Sie glauben gar nicht, wie viele Grätzen es Platz haben. Also wenn 30 Leute da sind, sind manchmal 31 Grätzen drin. Es ist aber die Atmosphäre und sagen wir die Atmosphäre, die schöpferische Atmosphäre, die ja sowohl bei den Schülern als auch beim Lehrer da sein soll, die wird dadurch bewahrt, oder also dass diese sogenannten Grätzen vorhanden sind und ihre Spannungen also da heißt es subversiv. Also ja, aber das ist eh alles dasselbe. Und bitte das nicht immer alles wörtlich zu nehmen, was ich sage, weil ich...
Ja, wir nehmen das schon sehr ernst.
Nein, es ist, ja, weil es ist so, also ganz wichtig, entschuldige, dass ich jetzt zu lange rede, ich höre gleich auf.
Nein.
Ja, und, nämlich, ich finde... Na, red du jetzt weiter.
Also du kämpfst ein bisschen mit dem Begriff Subversion, oder auch nicht?
Nein, das ist...
Und um die Frage irgendwie anders zu stellen, ist Humor ein Mittel, um sozusagen ein mögliches Mittel, um zu begeistern, sozusagen als Lehrer, oder halt auch in der Kunst, du als Komponist? Ich habe erlebt, 2003 die Uraufführung deiner vierten Sinfonie in Erfurt, das war die vierte, stimmt's?
Mhm.
Und Erfurt ist eine ostdeutsche Stadt, wo ein ganz schönes Theater ist. Und da waren 1000 Leute in diesem neuen Theater damals. Und da ist ein Stück, die vierte, das erste Mal gespielt worden und ist sicher keine Sulzer Stadt. Also du bist da sicher nicht so bekannt wie Linz, ne? Und da ist Folgendes passiert, dass da ist er schallend aufgelacht worden. Das finde ich sehr, sehr erstaunlich, sozusagen. Man kennt die nicht, aber durch das Hören deines Stücks, die Leute haben sich richtig amüsiert, dass sie laut aufgelacht haben. Ist Humor ein bewusstes Mittel für die oder muss man zum Humor auch begabt sein? Oder ist das einfach ein Wesenszug?
Ich glaube, man müsste sehr begabt sein. Und die Begabung für Humor, glaube ich, fängt dort an, dass man sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Nämlich sich schon ernst nehmen, nur nicht in einer prinzipiellen Art ernst zu nehmen, dass man davon ausgeht, dass das, was ich sage, also eindeutig das Richtige ist und alles andere, was dem nicht entspricht, also was da möglicherweise anders klingt, als das, was ich sage, also dass das falsch sei. Ich meine, ich habe da auch bei der Ausländerfrage so zum Beispiel, also es ist mir immer ein Rätsel, wie es sein kann, wenn ein Schwarzer auftaucht oder wenn ein Japaner oder ein Chines auftaucht, also dass das als fremd empfunden wird, nämlich und zwar als fremde Belästigung, das ist ein Wahnsinn, finde ich, sondern ich sehe, also wenn da ein Japaner daherkommt, ich rede jetzt von Japaner, weil ich habe gerade in der Chorwoche 120 Gäste aus Japan da gehabt, also die haben zum Teil in Willering gespielt und zum Teil in Linz im Brucknerhaus und zum Teil in Ried und auch in Wien im Musikverein haben musiziert, das sind Musikstudenten gewesen und ein Chor. Und ich finde, wenn solche Leute vorhanden sind, die natürlich für unsere Begriffe auch den Begriff, wenn wir den so haben, wir fremdartig sind. Nur, ich finde, dass das keine Belästigung ist, sondern dass um Gottes Willen das eine Bereicherung ist. Also ich empfinde also jeden, Entschuldigung, ich sage jetzt das Wort ganz absolut, jeder Neger, der auf der Landstraße dahin geht, ist eine Bereicherung für Linz. Und jeder Japaner und jedes China-Lokal, das ist eine Bereicherung. Und es gibt ja überall, wenn du ins Müllviertel rausgehst, also es gibt so viel Chinesen-Lokale, entsetzlich ist das. Nämlich nicht entsetzlich, sondern ich sag's in einem erfreulichen Ort entsetzlich, dass so viele Chinesen sich da ansiedeln und die auch als für diejenigen, die halt orientalische Dinge schmausen können, für die ist das also durchaus eine Bereicherung, aber nicht nur deswegen. Also ich kenne nur Japaner und Chinesen und dergleichen. Also und ich finde mich eigentlich schon bereichert von diesen Leuten. Und ich meine jetzt das zum Abend mit Humor, also in dieser Art, also, dass etwas, was ein bisschen fremdartig ausschaut oder was man vielleicht auf künstliche Art mit einer Fremdartigkeit bespielt. Also wenn man ein bisschen irgendeine Sache, eine ernst genommene Sache ein bisschen ins Satirische, ins Parodistische ins drängt. Und da kommen ja Sachen zustande, also die ja fantastisch sind. Immer wenn man schaut, die Karikaturen von den Politikern und das alles. Und diese Politiker haben meistens die Karikaturen gern, auch wenn sie total anders ausschauen. Also, und wo es vielleicht zwei Ohren haben oder vier Ohren oder was weiß ich, oder zwei Nasen oder weiß der Teufel was da alles kommen kann. Aber diese Art des Travestierens, also des Umkleidens, einen falschen Hut aufsetzen und so, diese Travestition. Und wenn das stattfindet, so glaube ich, dass das auch das Wesen des Objektes, das so bezeichnet werden soll, dass das manchmal viel besser getroffen wird, als es mit sogenannten ernsten Worten gemacht wird. Also glaube ich, das bisschen, was ich sage da, das gilt überhaupt nicht für alle, sondern das ist meine subjektive Meinung und der Norbert Traweger hat mir versprochen, ich darf also subjektiv mich äußern, ob das jetzt gescheit ist oder nicht. In Ihren Augen ist das eigentlich, da bin ich zu wenig ernsthaft, also mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich bin halt der Meinung, ich bin jetzt einer Ausgeber halt, und ich bin halt der Meinung, dass irgendwie, man ringt sich halt mal durch zu irgendeiner Meinung, und ich habe über verschiedene Sachen gewisse Meinungen, und die äußern sich nicht nur in Worten, sondern das ist meine Musik, die ist auch furchtbar zum Anhören. Das ist also so ein Kleid. Aber wenn's die Leute aber als furchtbar empfinden, so habe ich eigentlich doch schon einen Zugang, aber einen Kontakt mit der künstlerischen Seele dieser Menschen gefunden, und das macht mich irrsinnig glücklich. Also dein Graus von meiner Musik zum Beispiel. Na, was will man da mehr haben? Nicht? Das ist, ja. Ich finde, das ist fantastisch.
Es geht also quasi um irgendwie, dass man aufmerksam, dass man in Kontakt kommt, sozusagen.
Ja, in irgendeiner Form. Entweder, dass man sich entsetzt über ich rede jetzt von mir, also dass man sich über mich entsetzt oder dass man sagt, na, den höre ich mir ein zweites Mal an, muss aber nicht sein oder den höre ich mir nie wieder an. Das ist genauso, glaube ich, ein positiver Kontakt wie ja, das andere.
Ich erinnere mich, du hast mir mal gesagt, also zum Thema Lernen und Vermitteln, du schmeißt die Hunde ein paar hin, sobald sie küffeln, sind sie eh da. Und dann kannst du eh machen, was du willst.
Mhm. Ja, ja.
Du musst das haben, sonst ist es ein starkes oberösterreichisches Bild. Jetzt einmal, naja, Hunde gibt es weltweit. Quasi, um irgendwie, und da komme ich jetzt nochmal zurück aufs Lehrerdasein, ich bin ja auch Lehrer, muss ich sagen, irgendwie die Schüler in seinem Bandteam.
Aber er war immer der Herrlehrer, gell?
Der Herrlehrer,
ja. Und bis heute habe ich gelesen, gell?
Also zu dir sagen sie immer der Herrlehrer.
Der Herrlehrer.
Ja, das ist
naja, das ist ja auch sehr. Das ist ja ein Titel fast.
Ich werde mich doch nicht in einer Gymnasium einsitzen und mich Professor nennen lassen. Da lache ich ja. Aber der Herr Lehrer, das ist in der Volksschule da. Also das Erste, was ich kennengelernt habe, das war die Frau Lehrerin, weil wir haben in der ersten Klasse schon eine Dame gehabt, die ist übrigens erst vor 2 Jahren gestorben, glaube ich, die ist 98 Jahre alt geworden, aber mit der habe ich noch Kontakt gehabt, also von der ersten Klasse schon, also bis zu ihrem Todesjahr. Also sowas gibt es auch nicht. Aber
das sozusagen, ich komme nochmal zurück zum Lehrer sein. Das in dem Bandteam funktioniert ja oft sozusagen mit einem Humor, funktioniert ja auch sehr, sehr leicht mitunter und mit einem humorvollen Zugang.
Mhm.
Es war dir aber sozusagen als Lehrer ja nicht unbedingt wichtig, dass du die Aufmerksamkeit auf die ziehst, was du willst, sondern dass die Schülerinnen und Schüler selber irgendwie dann über eine eigene Begabungen stolpern können, sozusagen. Du warst ja. Eigentlich ein Bombenleger, sozusagen hintertriebener Bombenleger, auch wenn ich das, entschuldige, ja, also, ja. Ein bisschen ein Terrorist im positiven Sinne.
Also doch ein bisschen zu plötzlich.
Ich meine, viele Schüler beschreiben wir sozusagen, dass da irgendwo Noten am Boden umeinander gelegen sind, über die sie drüber gestolpert sind und dann irgendwie einen Tank genommen haben und sagen, das ist eigentlich ein Glasstickel. Und diese Fallen hast du sehr oft und in verschiedenster Art und Weise auch zu stellen gewusst. Weil du hast gedacht, das passt für den oder für die. Und hast dich dann sozusagen wieder subversiv aufgestellt und die haben dann geglaubt, sie haben es selber zufällig gefunden. Ne?
Ja, na, das glaube ich ist überhaupt sehr wichtig im Umgang mit den Leuten. Also ich habe das, bitte schimpfen Sie mich nicht zusammen, aber ich habe das im Internat gelernt. Wie kann ich einen Präfekten dazu bringen, dass er das, was ich will, dass er da selber draufkommt, dass er das selbst anschafft. Und das habe ich da im Lauf meiner Internatszeit, ich bin von 45 bis ungefähr 60, also war ich im Internat und ich habe das dort wirklich üben können. Und es ist mir sehr gut gelungen und bitte schon nicht weiter sagen, aber ich habe das nachher, wie in der Schule gewesen bin und Lehrer war in der Schule, mit meinen Direktoren eigentlich genauso gemacht. Also, und die ganz wichtigen Dinge, also zum Beispiel in der Maturazeit, dass wir da CD-Aufnahmen in München gehabt haben, also mit Bruckner CD und Bruckner F-Wohlmesse und so weiter, das wäre an und für sich nicht möglich gewesen, weil in der Maturazeit stellen Sie sich das vor, dass da ein ganze Glas oder 2 Glasen nach München fahren. Das ist unmöglich. Nicht? Jetzt, ich habe den Direktor dazu gebracht, dass er mich zusammengeschimpft hat, dass ich sowas absagen will. Und damit bin ich eigentlich durch gewesen, wo ich hin wollte. Und ich glaube, das ist so eine Art Subversion. Ich schaue wieder zurück, dass ich es richtig ausspreche. Also das ist so eine Art Subversionstätigkeit, die durchaus angebracht ist, weil sie im sachlichen Sinn gebraucht wird. Also ich habe es nicht fleißig, damit der Direktor hintergangen wird, sondern es ist darum gegangen, also wir haben diese diese Aufnahme unbedingt, also ich war der Meinung, dass wir die machen müssen. Und wir haben dann auch eine sehr schöne Auszeichnung gekriegt. Also jetzt, wir haben zwar keinen Preis gewonnen dabei, aber immerhin sind nominiert worden. Und das nominiert werden, das ist ja auch schon was sehr Gutes. Und in dieser Hinsicht, also da habe ich mich, glaube ich, schon sehr bemüht, dass man in dieser Hinsicht also doch humorvoll und Anführungszeichen und subversiv tätig sein hat können.
Jetzt kommen wir langsam doch zur Subversion. Also es war nicht so zufällig sozusagen. Nur zur Ergänzung, weil du sagst, da für irgendeinen Preis nominiert ist, es war eine Grammy-Nominierung, die sozusagen im Musikbereich sowas ist wie eine Oscar-Nominierung. Das ist
ja, sowas
irgendein Preis. Wir sind zwar nur nominiert worden. Das ist sulzersche Bescheidenheit. Ne? Das sind Menschen, die Bescheid wissen, können bescheiden sein. Also die Subversion haben wir schon gelernt, das konnten wir uns dem Humor zuwenden. Ne?
Ja, na gut, das ich finde, das ist eh alles dasselbe.
Das habe ich dazu gebracht,
Das einzig Wichtige ist, dass man also die Ernsthaftigkeit schon nämlich die Sache furchtbar ernst nimmt. Nur nicht sich selbst persönlich. Und man muss auch bei den Schülern, man muss jeden Schüler ernst nehmen. Ich meine, das ist wieder ein anderes Thema. Man muss jeden Schüler ernst nehmen. Und ich glaube, als Lehrer, speziell so in Kunstfächern, da muss man immer aufpassen und ein gutes Ohr haben und ein gutes Auge haben oder sich bemühen darum, dass der selber draufkommt auf das, was er leistet oder was er leisten kann. Also das ist nicht immer leicht. Also dass man zum Beispiel jemand, der gut singt, also dann tatsächlich zu einem Sänger macht. Da gibt's tausend familiäre Dinge und Millionen Sachen, die dagegen sprechen. Aber wenn er selber draufkommt, also wenn er weiß, also wenn ich mich aufs Klavier setze oder wenn ich mich zur Geige setze oder wenn ich zum Singen anfange oder wenn ich zum Tanzen anfange, ja, also da ist was los, also da kann ich was Persönliches leisten und in dem Augenblick, wo er sich persönlich äußern kann, und zwar unverkennbar in der Persönlichkeit, also in dem Augenblick, wo er sich selbst entdeckt, also dann glaube ich, ist er gerettet, weil er ist ja nicht lange in der Schule, mit der Matura geht er und dann ist er, ich meine, ich habe den Möst angeführt. Ich habe den Möst als kleinen Bub kennengelernt und nicht gewusst, wer er ist. Und ich habe nur gewusst, er ist einer für die Geiger. Er war nicht der beste Geiger, der in der Klasse drinnen war, aber er war ein guter Geiger. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass er selbst mal draufgekommen ist, also dass er durchaus Führungsqualitäten hat und was ich immer hoch angerechnet habe oder wo ich ihn sehr bestärkt habe, ist, wenn er gesagt hat, wir machen in die Ferien dort und dort einen Kurs, dann hat es geglaubt, das einem nachgerennt. Wer rennt denn schon jemanden in die Ferien von den Schülern nach und sagt, ich gehe jetzt 14 Tage in die Landwirtschaftsschule oder dorthin und dahin und dort Geigen üben. Also das ist ja ein Wahnsinn. Aber wenn das einer zusammenbringt, so hat er offensichtlich eine Fähigkeit, leithammelmäßig sich durchzusetzen und daran habe ich damals privat also seine Berufung irgendwie erkannt, wo ich mir denkt, also man kann ihn hineinhetzen und schauen, dass er Wettbewerbe macht und dass er halt Ferienkurse macht und dies und das und dies und jenes. Und es ist dann tatsächlich so geworden, er hat eh lang gebraucht, bis er oben war, aber dann letztendlich ist er doch oben gewesen und jetzt sitzt er Also dort, wo er halt hingehört. Ich weiß nicht, wie gut er sitzt und man kann kritisieren und sagen, ja, das macht er nicht so gut und das macht er auch nicht so gut und da war die Karriere noch das besser gemacht. Ja, mein Gott, das ist ja schon lange aus, dass die Karriere geworden. Aber und wir brauchen keinen zweiten Karriere. Der Karriere war so gut, dass er unwiederholbar ist. Jetzt brauchen wir ja keinen Karriere, sondern wir brauchen jetzt was anderes. Jetzt brauchen wir einen Möst oder so irgendwas. Nicht? Und drum, aber ich glaube, das ist ein bisschen abgeschwiefen. Sagt man das? Abgeschwiefen vom Thema, weil das geht jetzt ins Pädagogische rein. Nur das Pädagogische, glaube ich, das ist ja eine Sache, die halt auch von ganz großer Wichtigkeit ist. Und ich glaube, das ist sogar in der Familie so. Also wenn da vier oder fünf Kinder da sind und die wissen nicht recht, was tun sollen, das oder das. Und dann kommt man auch drauf, halt, dass das ein gewisses Talent für das, für mich als für Jus und andere, oder Talent fürs Hupfen und für verschiedene Wettläufe und so fort. Und also nur es muss derjenige, der um den es geht, selber draufkommen, halt, dass das kann ich machen. Und daher muss dann ein Lehrer, entschuldigen, dass ich jetzt von der Lehrertätigkeit rede, aber ich habe dann natürlich auch immer geschaut, dass möglichst viele Anlässe da sind, wo man sich ausprobieren kann. Also ist es ich war 23 Jahre im Musikgymnasium und da habe ich sicher 22 Jahre lang immer geschaut, dass man an Sonntagvormittagen irgendwo in Mühlviertel oder sonst irgendwo in der Steiermark mit unserem kleinen Orchester hinkommen sind und haben dann die Mozart-Messen, die sie eh schon gelernt gehabt haben, aber die sie halt mit Orgel gespielt haben, weil sie keine Instrumentalisten gehabt haben. Also da haben wir geschaut, dass wir die spielen können und um ein Mittagessen ist das bei den Studenten meistens möglich. Also das Essen ist für die Studenten ist wieder eine andere Frage. Aber ja. Ja, und es müssen also sehr viele Anlässe da sein, also zu arbeiten. Und ich bin auch sehr froh gewesen, dass ich damals mit den Bruckner Hauschefs sehr gut verstanden habe. Und ich habe mich auch mit den Genesse-Leuten gut verstanden. Also wo man immer Termine gekriegt hat, wo man eingeladen wurde zum Singen oder zum Spielen. Und das ist ganz wichtig, dass dann irgendwo ein Konzert angekündigt wird, dies und das und jenes. Das muss man jetzt einlernen. Und wenn ein Grund da ist, zu spielen und zu üben. Also da tun sogar die ganz Faulen, die tun dann was. Weil sie wissen ganz genau, sie stehen dann am Podium und da sitzen nicht nur die Leute drin und nicht nur die eigenen Omis und Opis und die eigenen Teddybären, die es mitnehmen, sondern da sitzen ordentliche Leute drin, die was verstehen davon. Und das glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, dass man Anlässe schafft, dass die Leute was zu tun haben.
Du hast das ja einmal von diesen Sonntagskonzerte, das gerade beschrieben hast, das sind diese musikalische Attacken auf die Landbevölkerung bezeichnet. Ne? Ja. Das ist ja da jeden Sonntag irgendwo gemacht habt. Aber ich glaube, was du auch sagst, wir stecken ja immer wieder jetzt in einer Bildungsdiskussion oder einer Bildungssystemsdiskussion. Ist ja was ganz Wichtiges und vor allem auch Ordnungen stören, weil alles, was du ja sozusagen in deiner Tätigkeit als Lehrer gemacht hast, ist ja nicht unbedingt nach Lehrplan gelaufen. Ne? Du wirst nicht eingeschaut haben, was in irgendeinem...
Darf ich da was sagen dazu? Ja. Der Lehrplan ist 20 Jahre später so angepasst worden, wie es mir eigentlich schon irgendwie macht. Nicht deswegen, weil wir so klug waren, sondern weil wir eben das Bedürfnis gehabt haben, also die Leute zu interessieren für fachliche Dinge. Und wir waren ja im Musikgymnasium, ein Fachgymnasium, und dort ist halt Musik, wir haben 5 bis 7 Stunden, je nachdem, in welcher Klasse war, Musik gehabt. Und das ist natürlich eine Chance, also tatsächlich musikalisch sich zu betätigen. Und es ist,
Ja, aber es geht schon um Ordnungen stören auch sozusagen. Du hast ja durchaus auch Kämpfe gehabt mit dem Landesführer oder so, mit dem System an sich. Ne? Das ja. War ja nicht immer so, ja, ist lang vorbei, aber
Der Landesführer, der hat so klar, nicht nur die Inspektoren, mit denen war es nicht ganz so klar. Weil die Inspektoren haben genau gewusst, also wie der Wortlaut von zum Beispiel bei der Matura dieses und jenes und also und das ja, das haben wir nicht immer so eingehalten, aber es war ein Gott sei Dank ein Schulversuch. Ja, und, ja, das ist auch wichtig, dass man das ausnutzt. Und da musst du direkt dann dafür sein. Und dann, Gott sei Dank, habe ich im Internat also das gelernt, also wie man die Präfekten und die Vorgesetzten so umschwärmt und umeinander geht, dass die genau das tun, also, was man geplant hat.
Das ist eine große Kunst.
Ja, ja, ja. Naja, es ist, man darf sich nicht selber nicht zu ernst nehmen. Dann funktioniert das.
Aber im Kern gibt es schon was, was man sehr ernst nehmen muss. Also für das, was man begeistert ist und für das, was man tun muss.
Oder? Ja, na, das Sachliche. Ja. Das Einzige, was wirklich im Zentrum steht, das ist das Sachliche. Ja. Glaube ich. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ich wiederhole, es ist alles subjektiv von mir gesehen. Sie brauchen mir überhaupt nichts glauben.
Du bist ja gleichzeitig ein sehr disziplinierter Mensch. Du hast einmal gesagt, jetzt bist du 65, jetzt kannst du dir nochmal Ruhe geben, jetzt bist du in Pension. Und dann hast du gesagt, um Gottes Willen, was soll ich tun, außer das, was ich tun muss. Sozusagen, und dem auch treu zu bleiben, sozusagen, in dem Sinn jetzt, deinem Komponieren treu zu bleiben, das ist ja nicht immer, kostet ja sicher auch immer Überwindung, oder ja. Auch wieder Anlässe und Ziele, sozusagen.
Ja, ne? Nein, es ist dann so, also, meistens ist man ja irgendwie auch ein bisschen geschädigt von Natur aus. Also, zum Beispiel, ich bin ein bisschen als Geschäftelhuber geboren, und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Ruhe geben soll. Also, daheim sitzen und nicht, also, zum Beispiel, die entsetzlichsten Zeiten, die ich in meinem Leben mitmachte, das waren diese Urlaube da in Jugoslawien und was weiß ich überall. Aber da habe ich einen Kollegen gehabt, der in Jugoslawien geboren ist und der hat sich gut auskennt da drinnen. Und dann sind wir halt gelegentlich runtergefahren, dort nach Dubrovnik und so irgendwie an die Küste halt. Und dann, ja, sind wir gesessen. Also 14 Tage lang. Ja. Und, also das war das Entsetzlichste. Weil ich hab das nicht ausgehalten. Und dann, ich hab dann immer wieder beredet, dass wir, also ins Land reinfahren und wir haben uns die Blitwitzer Seen angeschaut und das Zeug halt da alles, was es da gibt. Und das war, weil ich hab einfach sitzen nicht ausgehalten. Oder dort liegen, wenn man sich das angeschaut hat. Also herrliche Strände mit weißem Sand und schön heiß was. Und der Sand war auch heiß, ja. Und nur das Sitzen bleiben. Also wir haben so letztendlich so auf 8 Tage oder ganz zum Schluss sogar auf 3 Tage. Da haben wir dann diese Urlaubsflächen belegt. Mhm. Aber das kommt natürlich dazu, also wenn man angeborenerweise zur Geschäftelhüberei mehr oder minder verurteilt ist, dann ja, das. Also ich habe das als positiv empfunden, weil man immer was tun muss. Ich habe dann auch Noten zum Schreiben mitgenommen und ein Tintenglasl und Füllfedern und das alles und habe dann irgendwo unter Erstaunen Noten geschrieben, weil ich da jetzt warte, bis das Meer zukommt oder bis der Haifisch rauskommt. Also das meine ich jetzt, weil das Thema heißt, also Humor und so. Also ich glaube, das ergibt sich dann weitgehend von selbst, also wenn man locker ist und glaube ich halt.
Ich habe auch gelesen, dass die Berufswahl nicht ganz eindeutig war am Anfang. dass sie eigentlich einmal Zeit gehabt haben, wo sie gern zum Zirkus gegangen wären, weil der dumme Augustin hat sie so fasziniert.
Ja, sechs.
Stimmt das?
Ja, also ich bin noch in der Kriegszeit, also 1942 nach Linz gekommen und in die Spiedelwies und dort war einige Male, also ich habe dann auch gewohnt in Linz bei einer sogenannten Kostfrau, wir haben Kostschachtel gesagt, aber das ist alles, das ist eine Kostfrau gewesen und dort habe ich gewohnt und da hat der Zirkus Krone zweimal hat er gastiert in diese paar Jahren, wo ich da war. Also Zirkus Krone, das wäre ja schon bald meine Heimat geworden. Das hat mir so gefallen. Ja. Nämlich nicht nur der dumme August, aber der halt besonders.
Aber zum Zirkus hätte sich hingezogen. Kann man
das ist natürlich auch wieder etwas, wenn man ein todernster Wissenschaftler ist, oder ein todernster, ein Geistlicher werden will, ganz auf Tod ernst, da kann er in den Zirkus gehen, das ist klar. Aber ich habe mit allem eigentlich angefangen, dass ich in den Zirkus gegangen bin. Und dann die übrigen Dinge, da habe ich nicht schwer, Mathematik war nicht mein Fach, aber sonst, ich habe sogar in Turnen eine Aufnahmeprüfung gemacht. Damals in der Nazizeit war das notwendig, dass man in Turnen eine Aufnahmeprüfung macht. Und da bin ich in Turnsee reingekommen und ich hab zittern, um Gottes Willen, einen Turnsee habe ich nie gesehen gehabt, in Großheiming hat es keinen Turnsee gegeben. Und dann die Aufgabe hat geheißen, die erste Aufgabe, also auf die Seile am Plafon aufgeklettern. Gottes Willen, so einen hohen Plafon noch nie gesehen gehabt in meinem Leben. Und nur ich habe mich so gefürchtet, dass ich durchfalle und dann hat der pfiffen, der Turnlehrer und unglaublich, ich bin am Plafond gewesen und habe nicht gewusst, wie, und dann ja, habe ich mich nicht runtergetraut. Das war dann viel schwieriger. Das war nicht einfach. Und dann als zweites habe ich einen Hahnenkampf machen müssen, also Sie wissen nicht, wie das geht. Also mit irgendeinem Priegel, der da gekommen ist, der ist zweimal so groß gewesen fast wie ich und natürlich viel schwerer, damals war ich ja ein kleiner, ich war nicht so wie jetzt, sondern schmal war ich damals. Und dann haben wir halt angefangen und dann hat sich der verhaspelt irgendwie und ist plötzlich vor mir gelegen. Und der Turnlehrer, der hat aber nicht gescheit geschaut gehabt, der hat nur gesehen, der liegt da. Ja, und ich bin durchgekommen gewesen. Das sind einfach dann die Unvorhersehbarkeiten, die sich auch ergeben haben. Ja, und dann der Zirkus ist dann dazugekommen und das andere, also Latein oder was wir gehabt haben damals und in der dritten Klasse Griechisch, da habe ich mich nicht schwer da. Mathematik habe ich mir sehr schwer da. Aber da bin ich dann auch drauf gekommen, dass der Mathematiklehrer Grenzl oder Carsten Fleitz kennt. Ja. Und dass der auf einmal in Großheiming aufgetaucht ist, und zwar, ich war das ein Freund von unserem Pfarrer daheim, und der hat dort Urlaub gemacht. Jetzt zirke ich den, ich bin im Pfarrhof eingegangen, sitzt der Grenzl da, nein, ist das wirklich, die hat damals einen Mangelhof gehabt, das ist eine Art 5, es hat 6 Noten gegeben, also, und ausreichend, das war der Vierer, mangelhaft war der Fünfer, und nicht genügend, nein, ungenügend hat es gehabt. Ungenügend war der Sechser. Und ich habe einen Mangelhof gehabt. Jetzt hätte ich wiederholen müssen eigentlich. Aber ich bin dann begnadigt worden. Und wie gesagt, und von dem Zeitpunkt an habe ich dann in Mathematik auch bin ich immer auf den Vierer eingestiegen, weil der hat mich dann kein von Großarming ausgeschüttet. Ja, aber Sie sehen aus diesen blöden Kleinigkeiten Erzählungen, die ich da habe, also es ist, was man als Humor bezeichnet, das ist einfach eine gewisse lockere improvisatorische Art, die Dinge entgegenzunehmen. Also ganz wichtig für mich war diese Ordensprüfung in Turnen, weil da habe ich überhaupt nichts gekannt und überhaupt nichts gelernt dafür, nicht? Und bin aber trotzdem am Plafon auf und wieder runter und habe dann den zu Boden gelegt, also der sich selber hingelegt hat. Und schauen Sie, ich sage, das Leben besteht schon weitgehend auch aus solchen Dingen. Hm. Und wenn man da nicht die Lockerheit des Improvisierens sich behält, schon mit einer ernsthaften Blick auf das sachlich Wichtige. Ja, ich muss in das Gymnasium rein, also bin ich drinnen gewesen. Also schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit im Sachlichen, aber im Rundum, also wie das alles passiert, also da unbedingt, also kann nicht nach Prinzipien gehen und fundamentalistisch, also das Fundamentalismus, das ist das für mich das Ärgste, was es gibt. Es kann manchmal wichtig sein, dass man kurzfristig fundamentalistisch ist, aber sehr kurzfristig. Also bei mir war es eigentlich immer sehr kurzfristig.
Und wie war das bei dir?
Nee, ich halte mich ja da gern zurück, weil ich wusste ja da gern zu. Ich kenne ja die Geschichten, aber ich höre die immer wieder gern. Sozusagen, ich bewege mich ein wenig im Windschatten. Ich glaube, eine gewisse Grundwesenheit oder eine Humorbegabung, nenne ich es einmal, da sind wir uns ein bisschen verwandt. Und das habe ich schon sehr stark auch von dir gelernt, auch im Zuge des Buchschreibens über die und im Auseinandersetzen und in den Gesprächen, sozusagen den Dingen treu zu bleiben, für die man begeistert ist. Das ist ja was.
Ja, freilich.
Und dabei immer wieder neue Sachen zu entdecken, die einen selber überraschen. Und die auch auszuprobieren. Weil du sagst, ich lese im Moment wieder relativ viel Heinz von Förster, das ist dieser österreichstämmige Kybernetiker, der sagt, jeder Mensch ist geboren als Improvisator. Also weil du sagst, das ist ein Schulversuch, das ist ja was Schönes. Eigentlich soll jede Schule ein Versuch sein. Improvisationsfläche sozusagen, nur sobald mit Eintritt in das Schulsystem, kommen die sozusagen in eine Trivialisierungsmaschinerie, sagt der Heinz von Förster. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil man dann natürlich irgendwie vereinheitlicht und weil dann das anfängt, dass man lernt, was richtig und falsch ist. Oder was wer andere meint, was richtig und falsch ist. Und das ist ja sozusagen, mit dem, was du jetzt auch erzählt hast, steckt ja in dem drinnen, dass man sozusagen diesem richtig und falsch auch nicht so trauen soll. Ich meine sozusagen eher, auch seinem eigenen Instinkt und seiner immense Begeisterung. Und ja, das, was man auch tun muss, auch wirklich zu tun.
Ja. Nein, ich glaube, es ist immer so, man sitzt irgendwo quasi im Auto und der Verkehr geht da rundum und um. Und da muss ich ja durchkommen. Weder ich soll Schaden davon tragen, noch die anderen sollen halb tot umeinander liegen, sondern es soll alles gut vorbeigehen, ja. Und dann ist man in Ordnung. Ja. Also wenn man aus dem ganzen Wirbel da positiv davon kommt.
Das heißt aber immer im Moment reagieren, weil man muss bremsen.
Ja, man fällt immer.
Ne? Oder Gas geben.
Man muss ganz genau reagieren. Ja. Und dann, es gibt ja auch manchmal Leute, also wenn man nach Willering rausfährt zum Beispiel, da hupfen dann eine Zeit lang die Frösche über die Straßen. Und da gibt es auch Autofahrer, also die haben einen gewissen Ehrgeiz, erstens, dass man die Frösche zusammenführt und zweitens, also dass man keinen Frosch umbringt. Mhm. Und das sind dann Dinge, die auch irgendwo zur Improvisation dazugehören. Und die Frösche, die kommen im gewöhnlichen Leben auch vor. Aber man muss nicht jeden zusammenführen. Aber.
Okay, also die Zeit ist schon reif jetzt für Fragen und Beiträge, Ihre Meinungen und gibt es da schon eine Wortmeldung? Bitte, nützen Sie die Gelegenheit. was Sie schon immer wissen wollten vom Herrn Balduin Sulze, wie er zu seinem Namen gekommen ist vielleicht. Balduin ist nämlich nicht sein wirklicher Vorname. Also wirklicher ist er schon, aber nicht.
Aber nicht so wirklich.
Also bitte, wer möchte was wissen?
Sonst spielen wir einfach mal ein Stück von dir Musik, ne?
Ja, spiel was vor. Spiel was vor. Was nimmst du denn?
Von den Ornamente?
Das ist Orgel.
Ja?
Ja, ja, bitteschön, da darf ich dazu sagen, das ist jetzt, also nicht, ja, es ist fast improvisiert, aber es ist eine Art von Orgelkomposition, wo es ein bisschen aufhört, ab und zu geht. Also es ist nicht sehr liturgisch, also wenn Sie das erwarten, es ist kein Kirchenorgel, schon ist eine Kirchenorgel, ja, ja. Aber da ist der Organist hinten, der versteht das sicher, was das
ist. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Improvisation, ne?
Nein, es ist keine Improvisation.
So. Nein, aber ich muss improvisieren.
Ach so, ja.
um das in Gang zu bringen.
Ich glaube Nummer 9.
Ja, genau. Ja.
Das ist ein Element hörbar, das mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich dass das tänzerische Element beibehalten wird. Also ich halte wenig von Klangflächen, also dass ich einer, wie ich es auch schon erlebt habe, also in der Kirche, das war in der Ursulinenkirche, ein paar Bleistifte einsteckt, auf das Orgelmanual und dann auf ein Café umgeht und dann, wenn er zurückkommt, zieht das wieder aus. Und dann hat er eine Klangfläche von 10 Minuten gehabt. Der hat das wirklich so gemacht, aber von dem halte ich weniger. Es gibt natürlich, man kann sagen, es ist ein Kunstmittel, Klangflächen zu machen. Ja, selbstverständlich. Sondern das Kunstmittel, nur diese Art von, da ist mir eigentlich das Tänzerische lieber. Also, die Bewegung in der Musik halte ich für ganz, ganz wichtig. Und gerade äußert sich halt so auf tänzerische Art. Ja. Wachst du irgendwas?
Soll ich was sagen?
Was sagst du?
Das ist ja jetzt nicht Du bist ja in München, also das ist eine typische Musik, die man in der Kirche hört, und wer unter Umständen schon bei Gottesdiensten in Willering, wo du Orgel spielst, da wird ja auch sozusagen der normale Volksgesang anders unterlegt, harmonisch, also ich habe das zumindest, aber ich glaube, es dient da ja sozusagen immer auch dazu, um irgendwie um die Leute aufzufordern, frisch zu bleiben, sozusagen.
Das ja, ist, sicher, ja.
Dass man sozusagen nicht in irgendeine Scheinfrömmigkeit verfällt.
Sondern in diese Art von
Frömmigkeit. auch irgendwie schon irritierend, es ist ja auch irritierend mitunter. Ich kann mich erinnern, auch an die Osternacht, da hast du einen Marsch geschrieben, der auch in Willering in jeder Osternacht gespielt wird. Ja. Das ist so ein richtiger Blechmusikmarsch, wenn ich das so despektierlich sagen darf, der eingeschlagen wird, wie halt bei der Blasmusik, und wo nachher dann ja sozusagen am Kirchenplatz auch die Wogen heftig, habe ich selber erlebt, sozusagen, na, Wahnsinn, muss man das in der Kirche spüren?
Ja, da hat es natürlich schon viel Gegenschaft gegeben, aber jetzt können sie schon noch.
Das ist wie mit dem Lehrplan, der wird dann 20 Jahre später, wird das dann...
Ja, ja, richtig, ja.
Ja. Okay. Machen wir da und da. Wer kriegt es erst auf? Bitte, der Herr. Bitte.
Ja, mich würde interessieren, gibt es einen Wandel, zeitlich gesehen, was den Humor betrifft? Denn wenn man die Zeiten so von der Geschichte her ein bisschen vergleicht, heute hat man den Eindruck, man hat zu wenig Zeit für Humor. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist im Prinzip durchaus möglich, dass die Leute zu nervös sind und die Leute zu beschäftigt sind, zu improvisieren brauche ich ja eine Art geistige und psychische Freiheit, und damit ich mir die sichern kann, ja, da gehört eine gewisse Ruhe dazu, das stimmt schon. Und aber ich glaube, der Johann Sebastian seinerzeit, der hat auch Zeit gehabt für Humor. Also der hat sehr schöne Stücklein geschrieben, sowohl für Tastinstrumente als auch für andere Dinge, also die durchaus unterhaltsam sind, und vor allem das tänzerische Element ist also immer wieder anzutreffen. Also der hat sich das noch getraut. Es sind diejenigen, die sich zu ernst nehmen. Ich komme wieder zu dieser Redeweise zurück. Diejenigen, die sich zu ernst nehmen, die haben tatsächlich keine Zeit.
Ich beobachte es ja auch sozusagen, wir leben ja scheinbar in so individuellen Zeiten wie selten zuvor. Jeder kann seine Entscheidungen treffen. Der Druck ist relativ hoch sozusagen in unserer Gesellschaft. Und diese wirklich Individualisierungszeiten, und das glaube ich ist einfach sozusagen, sie als Kreativen zu begreifen und entdecken zu lernen, was das auch immer heißt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich ein Musikinstrument ist. Kreativ kann ja alles sein. Das sozusagen wieder mehr zu entdecken, dass sich der Mensch als Kreativen, als Improvisator, wie wir zuerst schon gesagt haben, wieder mehr entdeckt, da ist im Moment nicht unbedingt die Tendenz zu, aber sie kommt wieder mehr. Und das ist wahrscheinlich auch das, was da tut man. Dadurch werden sozusagen so, Humor ist ja auch sehr was Individuelles, dass das zutage tritt. Man braucht Zeit, sicher Zeit. Und irgendwie auch dorthin, das, also sagen, dieses Entdecken des Kreativen in sich, was Kreativität da immer heißt, das ist ein großer Begriff. Es ist halt nicht jetzt auf irgendwie künstlerischen beschränkt sein, das ist, vor dem warne ich immer sozusagen, weil kreativ kann alles sein. Also ich habe einen Straßenkehrer in Christkirchen, ich habe den immer als Kind schon bewundert, wie kreativ und wie schöpferisch der die Straßen kehrt. Den habe ich so gern zugeschaut. Das war wirklich Poesie. Und das war mir, ist ein ganz wichtiges Bild aus meiner Kindheit. Es ist nicht zufällig, dass der am Mundort Gedichte geschrieben hat. Da bin ich aber erst viel später drauf. Also er war irgendwie angeschlossen an seinen kreativen, und ich glaube, das ist das ist halt in unserer Zeit, ich meine, das ist immer, ich will nicht, das ist kein Jammern, aber sozusagen, wir haben relativ wenig Platz im Moment zum Teil. Da muss man sich aber selber wieder schaffen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind selbstverantwortlich letztlich. Ne?
Okay, bitte Sie.
Ja, ich muss mich jetzt auch entspannen, wie jetzt den Bogen kriege. Ich bin ja selber als Vielfaltmusikant und bewundere die Ausbildung bei uns in der Blasmusik. Und alle sind sehr glücklich darüber, aber die Frage, die mir ich stelle, ich besuche auch sehr viele Konzerte. Ich meine, ich komme aus dem Innviertel, aus dem Saube. Die jungen Musiker sehr gut, sowieso, aber sie verstecken sich buchstäblich hinterm Pult. Und ich bin ja Fröhne oder auch dem freien Zusammenspiel, von da komme ich raus. Und wenn man nachher mit den Jungen zusammenspielen will, hat für mich jeder Angst davor, dass sie mal frei was musizieren. Und das war ja, ich bin ja auch mit der Blasmusik angefangen, aber das war ja früher alles anders. Ich bin ja dann 47 oder auch bei einer Hochzeit, da ist ja an einem Abend dann Trio blasen worden oder auch beim Brautstellen. Die sind, meines Erachtens, sind es arm, die jungen Musiker halt, weil dieses Anforderungsprofil, das ist sehr hoch, wenn man jetzt da hört, aber das kreative Element, das Improvisieren und einfach die Freude am Zusammenspiel, ich denke, dass die 9% überhaupt nicht kennen, so die Musiker. Ich rede jetzt von der Blasmusik, weil die haben wir sehr gerne an der Brücknummer an, da ist Gott sei Dank anders. Sagt auch ein Professor, ich nenne jetzt gar keinen Namen, er erwartet das Herausgehen aus dem elfenbeinernen Turm und eben dieses freie Zusammenspiel, sprich Improvisation, auch genauso beherrschen wie eine Komposition oder natürlich das vom Blatt aus.
Dankeschön.
Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein spezielles Kapitel, also das kumulative Improvisieren. Das können gewisse Gruppen, die sich also selbst sehr gut kennen. Und ich glaube, nur das allgemein einzuführen, war zwar eine gute Sache, also ich glaube, es wird natürlich doch einige Schwierigkeiten machen. Aber das macht ja nichts, wenn es schwierig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man Preisausschreiben machen würde in diese Richtung, dass man da vielleicht, es ist ja so wie die Jugendsingen zum Beispiel, nicht? Das ist ja auch diese Chortechniken und so und das funktioniert auch alles, wenn Anlässe da sind. Also da komme ich wieder auf meinen alten Schmäh zurück, da, also man muss Anlässe schaffen und wenn man im Musikschulwerk sich dazu entschließen würde, es gibt eh so einen Haufen Blechspezialisten da drinnen, aber dass man auch da Preise schafft dafür, also die 5 Preise, dass jeder ein bisschen was hat davon, es müssen da keine überdrüber Preise sein, sondern nur Anregungen. Anregungen müsste sein, dann ließe sich sicher das. Nachdem das ja, wie Sie eh gesagt haben, eine alte ländlich-sittliche Sache ist, also speziell im Sauwald rum, oder wo kommen Sie her?
Ja.
Ah, ja, da, Münzkirchen, oder? Von wo?
Von Münzkirchen, Leute.
Münzkirchen.
Ja, also, vielleicht wäre das was.
Das ist eher ein Schüler von dir, Musikschulleiter.
Aber wer ist denn dort?
Zauner Walter ist dort
Musikschulleiter. Ach, der Zaunerbuhr, ja.
Okay.
Aber, das ist sicher auch, und schließt vielleicht an Ihre Frage ein wenig an. Wir haben natürlich ein sehr dichtes System jetzt, ein Ausbildungssystem, und es ist wunderbar, dass das gibt, dass es sozusagen, ich sage, wer fast an jedem Misthaufen Musikschule gibt, in Oberösterreich. Es ist ja das dichteste Musikschulnetz der Welt, und es ist wahnsinnig schön, ich bin ja selber Lehrer drin, dass jeder, dass diese Grundversorgung gewährleistet ist. Umgekehrt hat es natürlich so ein dichtes System, hat strenge Regeln und wir drängen sozusagen auch sehr an die Spitze. Ne? Das Spitzenfeld, glaube ich, wenn man bei die Philharmoniker jetzt reinschaut, ich weiß nicht, ich glaube, es sind ein Viertel Oberösterreicherinnen und mittlerweile auch Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, kommen aus unserem Land. Aber sozusagen dieses spontane miteinander musizieren, wird wahrscheinlich auch durch diese Verschulung, sage ich jetzt einmal, und da rede ich jetzt nicht gegen, sondern auch das fällt ein wenig weg. Es ist sozusagen aber auch ein Phänomen unserer Zeit. Sozusagen. Das haben wir wieder beim Kreativsein, dass man einfach zusammensitzt und halt Gestanzel singt im Wirtshaus. Nur sitzt man halt nicht mehr im Wirtshaus oder nicht mehr so viel oder halt sitzt man halt so eine andere Realität halt.
Es gibt ja keine gescheiten Wirtshäuser mehr.
Keine gescheiten Gestanzeln,
nein. Nein. Okay. Ja, bitte. Wer hat noch einen Vorschlag, einen Beitrag, eine Frage?
Ist jetzt Humor ein Mittel zur Subversion?
Ob Humor ein Mittel zur Subversion ist, wir sind ein bisschen weit vom Thema weg. Sie mögen Recht haben. Und ich glaube trotzdem nicht. Also sagen, Humor haben wir sozusagen ein bisschen ins Spiel gebracht, weil wir zwei heute, und das ist was, was uns auch irgendwie verbindet. Ich glaube schon, dass Humor, um das einfach zu beantworten, ist schon ein Mittel zur Subversion. Weil Humor, der Narr, der Clown, der Subversive, stört Ordnungen. Stört einfach Ordnungen und stört Fragen und darf Wahrheiten, was Wahrheit auch immer ist, ungestraft sagen. Das ist ja oft sozusagen was ein kabarettistisches Dasein, ein humorvolles Dasein. Bemerkungen mit Augenzwinkern erlaubt ja oft mehr Spielraum und ist toleranter, irgendwie Sachen auszudrücken, die man in einer ernsten Sachlichkeit nicht behandeln dürfen. Das ist vielfältig. In der Praxis, was könnte das heißen? Ein Beispiel.
Er ist ein lebendes Beispiel.
Seit
seines Lebens durch Humor viel erreicht hat,
ja.
Die bestehenden Ordnungen in der Schule oder überall, wo er war, in der Kirche, hat er alles umgestaltet, so dass es, dass die Leute eigentlich gar nicht richtig bemerkt haben. Nicht? So irgendwie, stell mir vor, so war das.
Oder das ist schön, wenn man ihn kennt.
Ja?
Ich kenne ihn nicht.
Ja, ja.
Und von daher würde mich einfach interessieren, wenn das Thema ist, ist Humor ein Mittel zur Subversion? Ich habe schon verstanden, wie der Ansatz ist und dass die Zielsetzung letztendlich ist, diese starren Strukturen durch entsprechend humoristische Herangehensweise aufzubrechen, aufzulockern und anders damit umzugehen. Nichtsdestotrotz frage ich mich, wie ist der Ansatz, wie ist die Übertragung?
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es ist ja eine ganz persönliche Sache. Ich meine, wir machen ja heute sozusagen in dem Sinn keine Vorlesung, sondern es ist eigentlich ein praktisches Erzählen aus deinem Leben, dass das sozusagen irgendwie, und das kann Ansteckungsgefahr haben, sozusagen.
Mehr Erzählung.
Bitte?
Mehr erzählen.
Ja, da könnten wir stundenlang. Wir machen mal einen Kepler-Salon bis Ende Dezember, nur mit Ballbrüchen.
Aber zwischenzeitlich das Buch lesen, da erfährt man auch wahnsinnig viel, was man mit Humor, wie er den Humor gelebt und hat und wie er das wirklich sehr ernst genommen hat, den Humor. Also das muss man immer wieder sagen. Und auch die Gelassenheit, die man ihm ja, glaube ich, auch heute noch anmerkt. Er hat alles, was gekommen ist, gelassen, angenommen und humorvoll erledigt oder bewältigt, glaube ich. Also so sehe ich das. Darf ich das so sagen?
Ja, man kann es natürlich negativ auch ausdrücken. Ja. Es ist mir eh alles wurscht, zum Beispiel. Nur, das ist nicht so negativ, wenn ich sage, es ist mir alles wurscht, sondern ich behalte mir eine gewisse Lockerheit zum Improvisieren oder zum improvisatorischen Herangehen an die Probleme. Und die Probleme, das, was man als Problem bezeichnet, das muss nicht immer wehtun. Das, für Gwendi sagt man, ja gut, ein Problem, das ist etwas, also was mich stört, was mich aus der Fassung bringt oder was mich irgendwie in einer Art beeinflusst, das also meine Tätigkeit verschlimmert, ja, oder unmöglich macht. Und da glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Also, und das ist eine Sache, egal welchen Beruf man hat, aber das ist eigentlich immer so der Fall, glaube ich, dass man einfach locker an seine Aufgabenstellung herangehen muss. Egal, ob ich jetzt ein Sportler bin oder ob ich ein Lehrer bin oder ob ich ein Geistlicher bin oder ob ich ein Primarius bin oder irgendwas, sondern es soll jeder einfach locker an seinen Aufgabenbereich herangehen und dann das so anfassen, also das ganz primitiv gesagt, dass er Gaudi ist. Also es soll letztendlich, man soll eine Freude haben dabei und es soll der Gaudi sein, auch die schrecklichsten Dinge soll man, glaube ich, mit einer Grundeinstellung des Gaudischen.
Ja, ich glaube, eine Lust an den Dingen, die man zu tun hat, sozusagen, aber die muss man halt auch entdecken, was du Gaudi nennst, ne? Ja. Kann auch missverständlich sein, weil da sind wir auf der Gaudi, sozusagen, aber Gaudium, also vom lateinischen Freude. Um die Frage zu beantworten, das sozusagen, ich sage ja. Das ist vermessen, aber ich sage aus meiner Erfahrung, ich sage ja, Humor ist ein Mittel zur Subversion. Ordnungen zu stören, aber nicht nur, dass ich sozusagen Irritationen habe. Ich sehe das auch immer sehr positiv. Also darum war ich auch so enttäuscht von dem Duden heute, der mir schon wieder irgendwie vorschreibt, dass ich staatliche Ordnung... Nein, das ist der Neue. Meist im verborgenen Betrieben auf den Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung zielende Tätigkeit. Es hat sicher was mit Umsturz zu tun, aber das haben wir wieder sozusagen bei deinem Beispiel vom Verkehr. Ich muss ja ständig reagieren und muss also sagen, ich will jetzt nach Linz fahren oder nach Willering, ich muss halt auch, wenn ich sage, kann ich nicht Vollgas durchfahren, das wird nicht gehen. Ja, also muss ich mein Vorhaben, wenn ich solches haben sollte, umstürzen. Das ist ein bisschen ein banales Beispiel jetzt. Das geht nicht, weil Pläne funktionieren ja eh meistens nicht. Und der Zufall ist, wie sagst du so schön, ich liebe das, aber ich muss das ablesen, weil sonst im Sulzerschen Glossar, der Zufall ist vom lieben Gott in seiner unendlichen Weisheit erfundener Ersatz für langwierige und anstrengende Konzepte, die sowieso nur selten aufgehen. Definition von Zufall von Baldwin Sulzer. Abgesehen davon, ich glaube gar nicht an den Zufall. Also.
Ja, natürlich. Eh nicht notwendig.
Ja, danke. Wer hat noch einen Beitrag, eine Frage? Kann selber was berichten? Haben Sie? Nein? Okay. Ja, hören wir wieder ein Stück Musik vielleicht.
Können wir uns noch was anrufen, ja? Ja. Wie bringe ich denn den, Carina, wie bringe ich denn den auf? Oder kannst du, Hochmus den Jubilus an, oder?
Ja, oder
vielleicht. Benedikamus, Domino.
Vielleicht oder? Haben wir was Lustigeres.
Benedikamus? Benedikamus, Domino?
Ja, das ist.
Was, ja, oder was wüsst?
Was ja. Lustiges?
Schau mal, drin im Haselgraben.
Tränen Haselgraben.
Ja.
Okay, warte,
ich nehme noch eine andere. Auf der Schwarzen.
Auf der Schwarzen.
Das ist das letzte, glaube ich.
CD 2, Nummer ja. 13.
Ja.
Nummer 13.
Das, Das ist eine Bearbeitung für Klavier, Klarinetten und Sopran. Also es ist furchtbar zum Anhören. Aber ich bin es Ihnen verbunden, wenn es das auch noch.
Also die letzte Nummer.
Wird schon.
Nein. Wir sind noch nicht so weit. Das ist die Nummer 19.
13,
danke, 13.
Ja, das ist.
Sopranistin Anna-Maria Pammer, Schülerin von dort, war die Woche in der Zeitung zu lesen, weil sie die Programmierung der AK-Konzerte übernimmt.
Ja.
Bernhard Zachhuber, Klarinettist, auch ein Schüler von dir und glaube ich Clemens Sellinger.
Und die Elke.
Die Elke war das? Die Elke Eckersdorfer. Ja. Am Klavier und zuvor auch sozusagen das Orgelstück ist auch mit der Elke Eckersdorfer. Von der Lockerheit sozusagen, weil du die Lockerheit immer wieder locker ins Spiel bringst, als Musiker, der sozusagen sich der Sulzer Musik interpretiert und unter Umständen auch uraufführt, muss auch von einer gewissen Lockerheit gesegnet sein, weil erstens kommen die Stücke immer sehr knapp zu den Uraufführungsterminen und dann sind sie nicht unbedingt sehr leicht. Also man braucht gute Nerven und da muss man auch locker bleiben. Aber du sagst immer, die üben eh vorher nichts, die Musiker, es ist sehr wurscht, wenn es genug ist. Ne?
Ja. Sie müssen es nur vor der Aufführung kriegen. Also.
Ja, vorher, das ist wichtig, sozusagen. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, beim Kaspar H., das war die Opernuraufführung vor anderthalb Jahren im Theater, da sind die Noten auch, glaube ich, am Montag vor der Premiere sind fertig geworden.
Ja. Aber da haben sie es dann gehabt.
Und da haben sie es schon gehabt.
Und da haben sie es dann auch wirklich angeschaut. Ja, aber am Montag, am Samstag war die Uraufführung, am Montag
war dann Montag. Wirklich alles da.
Ja.
Baldwin Schulz hat einen eigenen Ausdruck fürs Komponieren, nämlich Notenköpfe zusammenkehren. Ja. Und manchmal tut der Besen halt nicht so richtig, dass die ein bisschen auseinanderfliegen immer wieder. Also das habe ich auch sehr nett gefunden. Also, das hat auch was sehr Leichtes, nicht? Das zusammenkehren.
Ja, das geht alles zusammen.
Ja, Sie haben noch die Gelegenheit. Ein paar Minuten. Ja, Moment. Ja, okay.
Den Namen Balduin, warum du so. Balduin?
Ja, also ursprünglich also von der Taufe an, da habe ich Josef geheißen. Und dann bin ich aber in Willering im Konvent geblieben, also im Kloster geblieben. Und da tut man dann Namen wechseln. Also das ist so ein Symbol, dass man auch das alte Leben sozusagen ein bisschen auf die Seite tut und versucht, ein neues zu machen. Ich sage nicht, dass man ein neues dann tatsächlich beginnt, aber man versucht es wenigstens. Und ein Symbol für diesen Versuch ist also der Namenswechsel. Und damals ist irgendwie Balduin im Hintergrund gestanden oder im, ja, und ich hab nicht recht viel anfangen können damit, aber zufällig bin ich dann drauf gekommen, dass belgische Könige Baudouin heißen. Einmal denkt, naja, belgischer König, wenn es schon sein muss, da wehre ich mich nicht dagegen. Und dann ist dieser Name gekommen und der wird jetzt gleichwertig geführt als also auch in den offiziellen Dokumenten. Also gleichwertig mit dem anderen. Okay. So eine Art Künstlername oder sowas.
Aber Josef gibt es ja genug genug.
Ja, Josef, ja.
Künstlername vom Absalin sozusagen. Ja.
Aber vorher schon. Ne?
Ja, ja.
Sehr gut.
Ja,
ja. Sehr gut. Ja. Okay, jetzt haben wir das auch gelöst, dieses Rätsel. Ja. Was steht an in nächster Zeit?
Ja, Notenköpfe produzieren, also wie schon angedeutet.
Ja.
Und
gibt es einen Auftrag oder etwas Neues?
Ja, es gibt einiges, ja. Und zwar für Wien, also ein Philharmoniker-Quartett, das Lissi-Quartett hat sich was bestellt und das kommt dann, glaube ich, Anfang Februar im nächsten Jahr. Aber jetzt habe ich inzwischen dann auch noch einiges zu tun, denn es gibt ein paar Wiener Gremien, also die haben sich eingeschworen, sie nehmen von mir auch immer etwas dazu, nicht nur von mir, aber
weißt du, was ja, Fröhliches wollen
einmal. Ja, da habe ich einiges für November und Dezember noch anzufertigen und das mache ich halt. Also das Wichtigste für mich ist ja immer der Aufführungstermin. Also ich brauche keine Muse, die umeinander fliegt und dann küsst. Das nimmt viel Zeit weg. Sondern das Einzige, was wichtig ist, ist der Tag der Aufführung. Wer spielt und was wird gespielt und wann wird gespielt. Und da brauchen sie es zwei Tage vorher. Ja, aber früher schauen sie sich nicht an.
Aber das hat immer geklappt, nicht?
Ja, bisher hat es so halbwegs geklappt.
Ja. Ja. Ich glaube, die fünfte ist vor der vierten Uhr aufgeführt worden, oder? Ob ich das richtig
gekommen? Ja, das kann vorkommen. Also, ja, wenn irgendein Ensemble plötzlich auseinanderfällt oder absagt und sie haben irgendwas übernommen und dann wird es nicht durchgeführt, nicht eingelernt und so, dann kann das schon passieren. Und bei mir ist es so passiert, dass eben du hast ja die vierte in Erfurt.
Ja,
und du hast vorher ein bisschen vorher die fünfte gekommen in Japan, in Sendai, das ist die Stadt, die dann eingegangen ist. Also was, ich glaube, sie ist durch Erdbeben zugrunde gegangen, aber ich bin jedenfalls schon dort gewesen und aber vorher. Und und da ist die fünfte eben zu einem anderen Zeitpunkt gekommen. Sechste war eine Stifter-Symphonie, siebte.
Zirkus-Symphonie?
Zirkus, ja, das war eine Zirkus-Symphonie. Und die achte, die war eh vor, ein paar Monaten. Die neunte muss erst angeschafft werden. Ich fange nicht an zum Komponieren, bevor nicht jemand kommt und sagt, ich führe deine Neunte auf. Und da gibt es ein paar so heiße Drähte, also zur Arbeiterkammer, die einen Zyklus haben, also wo man sowas irgendwie zur Kenntnis nimmt.
Okay.
Aber das werden wir sehen.
Ja. Hast du noch was zu sagen?
Was ich als nächstes tue, ich werde mich da einleben.
Ja, okay. Ich
freue mich auf die Aufgabe da.
Ja. Und wann dürfen wir das neue Programm erwarten?
Hoffentlich zeitgerecht.
Wunderbar. Es wird wahrscheinlich dann die Handschrift von Norbert Dravöger tragen. Sind wir schon sehr gespannt. Ich hoffe, Sie werden dann wieder kommen und uns treu bleiben. Dann sage ich herzlichen Dank, Baldwin Sulzer und Norbert Dravöger, für Ihr Kommen und für Ihren Beitrag. Und ich glaube, es war doch ziemlich amüsant. Und Humor kann schon oder ist subversiv.
Wenn Sie sozusagen ein bisschen ansteckend war heute Abend, selber die eigenen Subversitäten, oder gibt es das Wort? Subversitäten?
Du hast im Duden noch
geschaut. Ja, ich muss mal irgendwie, also animieren, sozusagen, so den eigenen Terrorismus im besten Sinne. Ich meine jetzt natürlich nicht gewaltfrei, natürlich. Dann war das sozusagen, das war sozusagen so eine Anregung. Also so, hier sieht man, das, wo subversiv ist, durchaus gelohnt. Das hat ja was Kreatives, also individuelles Humor, wie das auch immer ausschaut. Ne? Arten von Humor haben wir ja gar nicht behandelt heute.
Ja, das
kann ja.
Werden wir nächsten Fasching dann machen, Arten genau. von Humor.
Ne? Genau.
Okay. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Ich möchte noch gern die nächsten zwei Veranstaltungen ankündigen. Am Donnerstag, den 23.05. gibt es die Mittagsreise, diesmal im Stifterhaus um 12.30 Uhr. Christoph Janatsch wird lesen und es gibt eine böhmische, saure Eiersuppe, glaube ich. Und nächsten Montag, am 27.05. wieder um 19.30 Uhr, das Thema Intuition, die Macht des Unbewussten. Vortragender ist Kurt Matzler, er ist Professor für strategisches Management an der Universität in Innsbruck. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder zahlreich erscheinen. Der Kepler-Salon ist jetzt noch bis 22 Uhr geöffnet. Sie können noch was trinken, Sie können vielleicht noch privat mit den zwei Herren plaudern und ein Glas Wein dazu trinken und ja. Kommen Sie gut nach Hause und herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke.